Wie hat David gerade so wunderbar gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben? Leinen los, Schiff ins Wasser und auf in wunderschöne 45 bis 60 Minuten denkenswert der Podcast mit Potenzial. Und damit einen wunderschönen guten Tag, ein herzlich willkommen heute mit einem völlig ungewohnten Wortbild zu Beginn unserer Folge. Jetzt aber wieder mit dem altbekannten David, mein Lieber, einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Was macht das Leben bei dir?
Jens, mein Gutster, habe ich letztens gehört, statt mein Lieber. Also in diesem Sinne, Jens, mein Gutster, ich sitze hier tatsächlich, wie du es weißt, der Rest aber nicht, im Bayerischen Wald, 20 Minuten vom wunderschönen Städtchen Passau entfernt, in der Nähe des wunderbaren Flusses Donau, mit der Familie im Urlaub, aber auch eine Urlaubswoche wäre nichts ohne eine gute Folge denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Insofern, mir geht's blendend. Wir haben schon 5 Tage uns hier die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, denn wer mit vollem Herzen arbeitet und sich dem hingeht, der muss auch mit vollem Herzen entspannen können. Insofern triffst du mich hier mehr als tiefenentspannt, schön braun gebrannt zu unserer neuen Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial, aber in alter Manier. Jens, mein Gutster, wie geht's dir?
Das, was jetzt gleich folgt, ist auf jeden Fall schon mal ein hervorragender Übergang in die heutige Thematik, weil wenn man David jetzt hier so sieht, braun gebrannt, schöner Sommerurlaub, alles absolut tiefenentspannt, habe ich die vorletzte Nacht damit verbracht, 10 Zentimeter Wasser aus meinem Keller rauszuschippen, weil wir hier in Hannover schwere Unwetter hatten. Deswegen sparen wir uns auch die Smalltalk-Frage zum Thema Wetter, weil, und jetzt achtet drauf, Leute, besser wird das ja heute nicht mehr, weil das Ganze sonst ein Konfliktpotenzial birgt. Und David und ich sind ja zwei Menschen, die Konflikte sehr, sehr regelmäßig scheuen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dieses Thema wollen wir heute nicht weiter besprechen. David, bevor ich allen anderen auch erkläre, was das soll, sag mal kurz, diese Überleitung war 10 von 10, oder?
Also kriegst du eine glatte 8, weil da waren schon ganz andere Bretter dabei von der Überleitung, aber ich fand es trotzdem schön, obwohl wir da ja unterschiedlich sind. Ne? Der eine von uns scheut die Konflikte, der andere geht sie gerne an. Dass wer welchen Part übernimmt, überlassen wir jetzt einfach mal der Fantasie unserer Zuhörer. Aber in diesem Sinne eine wunderbare Überleitung in ein wiedermals sehr spannendes Thema. Wie wir finden, auch ein Thema, was uns täglich begegnet und überall in allen Lebenssituationen. Insofern nochmal 50 Cent in die Phrasenkasse, Lein los, Schiff ahoi, wie du eben gesagt hast, let's go.
Yes, Konflikte, das soll unser heutiges Thema sein. So ein bisschen unter dem Motto, Konflikte sind keine Störfalle, Konflikte sind etwas Natürliches. Und wir wollen euch heute unseren Blick auf das Thema Konfliktmanagement und alles, was da so mit zugehört, näher bringen. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir uns hier im Vorfeld schon selbst abgefeiert haben, bevor das Ding überhaupt losgegangen ist. Ich hatte neulich einen Moment, wo jemand zu mir sagte, boah, Jens, momentan richtig harte Probleme, Kollegin XYZ geht mir komplett auf die Nerven, macht das irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte und boah, ich habe da riesige Störgefühle und ich glaube, ich habe da echt einen Konflikt. Und unser Eins, ganz unbeschwert, wie er so ist, völlig naiv, hat dann einfach gesagt, ja Mensch, wenn du da solche Herausforderungen mit hast, wie wär's, wenn du das Ganze einfach mal ansprichst und versuchst, da in die Lösungsfindung zu gehen? Und habe dann so einen Blick gekriegt, der irgendwo lag zwischen, ich bin jetzt vom Mars auf diesen Planeten runtergekommen und bin ein Alien. Und noch verrücktere Ideen wirst du heute wahrscheinlich nicht mehr finden. Und das war so die Sekunde, wo die Idee geboren ist, darüber zu sprechen. Weil man ja schon merkt, Konflikte allgegenwärtig, ja, da wird ja eben schon gesagt, aber so dieser Umgang damit, die Wahrnehmung von Konflikten, das ist ein Thema, wo wir sagen, da gibt es Potenzial, das Ganze ein bisschen zu durchdenken. Und dieser kurze oder dieses kurze Blitzlicht aus dem Alltag war so ein bisschen der Auslöser. Das heißt, Konflikte allgegenwärtig, Umgang mit ihnen immer noch mal so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Und wir wollen das heute wieder so machen, wie ihr das kennt. Starten rein, gucken mal, wo kommt das Ganze eigentlich her? Was gibt es da so für Dinge, die man vielleicht rechts und links vom Wegesrand berücksichtigen sollte? Wollen dann mal schauen, dass wir auch einen Blick ins private Umfeld werfen, weil das ja definitiv ein Thema ist, was uns privat und auch beruflich beschäftigt. Und dann wollen wir natürlich auch wieder gucken, wie kann man das Ganze vielleicht angehen? Welche Ideen gibt es aus unserer Sicht? Und warum kann es manchmal auch sehr, sehr lohnenswert sein, den Blickwinkel ein bisschen zu verändern und das Ganze mal ein bisschen auch von allen Seiten zu betrachten. Ich bin der Mann für die Historie und für die Definition. Bevor ich damit reinstarte, David, gib mal so ein erstes Stimmungsbild, wenn du an Konflikte denkst, eher Decke über den Kopf ziehen oder eher Fäuste ballen oder ein Mittelding, und was ist so dein erster Impuls zu Konflikten?
Also da muss ich, glaube ich, auch ein klein bisschen ausholen. Mittlerweile ist es auch ein anderer, als er vielleicht früher das noch war. Da ja jeder, der uns kennt, unsere Arbeit kennt oder auch verfolgt bei die Potenzialentwickler vom Quest-Team, weiß, dass wir uns mit dieser Materie Konfliktmanagement, Umgang mit Konflikten und ja auch Konfliktmoderation in Unternehmen doch viel beschäftigen. Ich würde sagen, heute auf jeden Fall gebe ich jedem Konflikt die Chance, mir eine neue Perspektive über mich oder den anderen zu eröffnen, da ich die mittlerweile eher als Chance sehe, würde aber auch sagen, es gibt ganz unterschiedliche Parts. Also es gibt Parts, wo ich eher sage, oh, meinetwegen im Privaten würde ich mich jetzt zurückhalten und im Beruflichen den Konflikt vielleicht nicht scheuen. Deswegen könnte ich mich jetzt mittlerweile nicht mehr klar positionieren als Konfliktsucher oder Konfliktvermeider, wie wir gerne sagen, sondern ich würde auch sagen, das ist situativ abhängig. In manchen Situationen gelingt es einem auch besser, da reflektierter zu handeln als in anderen. Ich finde den persönlichen Bereich Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte mit Personen, die einem nahestehen, wesentlich herausfordernder als Konflikte im Business-Kontext. Da meine Erfahrung irgendwie ist, sobald eine emotionale Kompetenz da reinkommt und eine Komponente, dass das Ganze immer wesentlich schwieriger macht, als wenn das, ich sage mal, auf der Business-Ebene ist mit jemandem, wo man zwar unterschiedlicher Meinung ist, einen unterschiedlichen Standpunkt hat, jedoch da nicht diese emotionale Komponente reinkommt von vielleicht persönlicher oder emotionaler Verletztheit, die das Ganze dann manchmal in irgendeine Weise triggern kann. Genau, da kommen wir aber, wie ich weiß und denke, später noch zu und gehen da in der Tiefe ein. Deswegen wäre das jetzt so mein erster Einblick. Was würdest du denn sagen? Bist du eher Position Konfliktsucher? Sobald dritte Halbzeit ansteht, tust du dir einen Beißschutz rein und gehst in die Vollen? Oder sagst du eher Vogelstrauß-Strategie, ich steck mal den Kopf in den Sand und warte, bis das Ganze rüber vorbeigezogen ist?
Ich bin tatsächlich, so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, das gesunde Mittelmaß, hätte ich spontan gesagt. Bei dir, du hast ja eben auch gesagt, hat sich das Ganze gewandelt. Da will ich gleich noch kurz nachfragen, was es denn war, bevor du in die Potenzialentwicklung eingestiegen bist. Bei mir war es so, dass ich schon gesagt hätte, ich war eher der Vermeider. Und da bin ich neugierig, ob meine Vermutung stimmt, dass du es schon gerne auch mal hast, darauf ankommen lassen. Und jetzt als Vermeider, wenn man sich dann da stärker mit beschäftigt, hat es bei mir auf jeden Fall auch den Wandel gegeben. Und ich bin ganz klar auch der Meinung, dass Konflikte die Möglichkeit bieten, da neue Sichtweisen zu sehen. Deswegen sollte man jetzt nicht jedem Konflikt aus dem Weg gehen. Ich finde es aber wichtig, und da sind wir auch schon bei einem zweiten Ding, wo wir heute noch dran vorbeikommen, dass man da eine bewusste Entscheidung trifft. Dass man nicht hinterher sagt, okay, ich vermeide den Konflikt jetzt, aber eigentlich bin ich die nächsten 4,5 Jahre sauer auf Person XYZ, ohne das Ganze anzusprechen. Das war ja auch so ein bisschen das, was in meinem Beispiel durchkam. Da war ja nicht die bewusste Entscheidung, ich lasse es jetzt gut sein und kann auch für mich einen Haken dahinter machen, sondern da war ja eher so dieses, ich lasse das Ganze schwelen und gucke mal, was passiert. Bei mir ist also so ein aus und aus so ein gesundes Mittelmaß, würde ich sagen. Wenn ich glaube, dass sich das Ding nicht lohnt oder wenn ich einschätze, dass es mich nicht wirklich weiterbringt, dann halte ich auch gerne mal meinen Mund. Wenn ich aber sage, ah, spannendes Ding, kann man was draus mitnehmen, dann bin ich auch ein Fan davon, das offen anzusprechen. Jetzt lass uns, die Frage will ich jetzt noch kurz haben und dann starten wir mal so ein bisschen rein. Was war bei dir früher? Also gibt es ja auch jetzt nicht nur Schwarz-Weiß, aber warst du früher eher so der dritte Halbzeittyp oder war das eigentlich schon immer bei dir so, dass du das Ganze eher durchdacht hast?
Nee, es wird dich vielleicht überraschen. Ich war wirklich eher der Konfliktvermeider. Also, da ich ein sehr, jeder, der mich privat kennt und gut kennt, weiß, dass ich ein sehr harmoniesuchender Mensch bin, bin ich, wenn ich mich jetzt so an meine Ausbildung, an meine allererste Ausbildung mit jungen 16 Jahren und so erinnere und an verschiedene Lebenssituationen. Also, ich war immer auch derjenige, der, wenn man jetzt irgendwo mal feiern war und in der Clique unterwegs war und da kamen ein paar Raufbolde, auf jeden Fall derjenige war, der gesagt hat: Komm, lass uns doch einen trinken, lass uns, ne, lohnt alles nicht, lass uns doch viel lieber eine gute Zeit haben, anstatt jetzt hier irgendwie Stress zu provozieren oder, war ich auf jeden Fall eher derjenige, der den Konflikt hat versucht zu vermeiden. Heute würde ich es aber eher anders sehen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich suche die Konflikte und gehe da rein, ziehe mir Handschuhe an und denke, komm her, gibt ein bisschen Pratzenboxen, sondern ja, mit einer ganz anderen Haltung für Konflikte eigentlich, da sich meine Ansicht ja geändert hat. Man denkt ja meistens, oh, ich habe einen Konflikt mit dem und dem. Aber das ist ja falsch, weil klar gehören immer zwei Personen zu einem Konflikt oder halt mehrere, aber mindestens zwei. Aber in erster Linie habe ja ich einen Konflikt mit dem Gegenüber, mit Person XY, mit einer Situation, mit einer Aussage, mit irgendwas. Und diese Einsicht hat sich bei mir geändert. Also es ist gar nicht so dieses Schuldsuchende, oh, die sind alle doof, weil da dann Konflikte entstehen, die mich nicht verstehen oder, sondern eher diese Haltung, okay, was ist das denn gerade, was bei mir jetzt so aufstößt, dass ich damit einen Konflikt habe? Dann mit der Situation und dann erst ja mit der Person gegenüber. Insofern würde ich sagen, war ich früher viel mehr der Konfliktvermeider. Und habe das auf allen Wegen erstmal versucht, der ganzen Sache aus dem Weg zu gehen. Und würde heute sagen, habe da ein ganz anderes Standing und Bewusstsein, da ich das nicht direkt als persönlichen Angriff sehe und gelernt habe, damit anders umzugehen und andere Sichtweisen dort anzunehmen und vielleicht auch eine klarere Haltung zu vertreten.
So, jetzt sind wir mittendrin bei der Selbststeuerung in Konflikten. Und das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Gedanke. Und das ist auch so ein bisschen das, wo es heute dann auch noch mal tiefer drum gehen soll. Wer hat den Konflikt und welche Gedanken sind in Konflikten hilfreich und welche sind das Ganze vielleicht eher nicht? Du hast das gerade schon goldrichtig gesagt. Konflikte entstehen ja immer dann, wenn man zwei oder mehrere Wahrnehmungen, Bedürfnisse, Interessen hat und diese Wahrnehmungen, Bedürfnisse oder Interessen im Zweifel nicht 100% deckungsgleich sind, sondern es da irgendwo einen Ausschluss, irgendwo eine Behinderung gibt. Es kann sogar manchmal sein, dass es gar nicht unbedingt vielleicht eine zweite Partei braucht. 99% der Fälle wird das wohl so sein, aber es gibt ja auch diese inneren Konflikte, wo ich jetzt mit mir überlege, gehe ich jetzt nach links oder gehe ich nach rechts? Irgendwelche Spannungen kann ich jetzt da absagen? Gegen welchen Wert verstoße ich da vielleicht? Welchen Wert schütze ich aber? Also manchmal macht man das Ganze auch mit sich selber aus, aber grundsätzlich ist es ja so, häufig sind irgendwo zwei oder mehr Personen unterwegs. Das Ganze kommt jetzt, wie nahezu alle wertvollen Begriffe, irgendwo aus dem lateinischen Sprachraum. Und dieses Konflikt meint eigentlich einen Zusammenstoß oder so ein Aufeinandertreffen. Und das passt ja auch ganz gut, weil so fühlt sich das ja grundsätzlich auch für uns an, dass wir da irgendwo was haben, wo halt ein Spannungsfeld entstehen kann. Und das Ganze gibt es jetzt ja auch nicht erst seit letzter Woche Dienstag, sondern das Ganze gibt es schon seit Menschengedenken, im Zweifel ja nicht nur seit Menschengedenken, eigentlich seitdem irgendwie Leben auf diesem Planeten ist, gibt es Konflikte, mal bewusst, mal unbewusst wahrgenommen, aber irgendwo gibt es das ja schon immer, dass da diese Störungen entsprechend sind. Jetzt gibt es auch ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die diese Konfliktforschung so ein Stück weit auch in die Gegenwart geholt haben. Und ein ganz bekannter Mensch, der sich da regelmäßig mit beschäftigt hat, ist der Friedrich Glasel. Und der hat sich unter anderem auch mit den Eskalationen in Konflikten beschäftigt. Weil es ist ja so, wie du gerade gesagt hast, David, dein Beispiel mit der Kneipe. So ein Konflikt, da kann ja durchaus auch ein bisschen mehr draus werden. Am Anfang, keine Ahnung, hat man vielleicht eine Debatte. Der eine will jetzt meinen Stuhl haben, aber ich sitze ja gerade irgendwie drauf. Das heißt, wir haben vielleicht sogar zwei unterschiedliche, Achtung, Wortwitz, Standpunkte, auf denen wir unterwegs sind. Meiner ist eher ein Sitzpunkt. Aber es kommt dann so ein bisschen in Richtung Verhärtung. Es kommt in Richtung Debatte. Das Ganze kann man noch irgendwie lösen, aber es schaukelt sich dann halt so ein bisschen hoch. Danach geht es darum, dass man schon anfängt mit bestimmten Drohungen. Wenn du jetzt nicht, dann mache ich. Und am Ende geht es dann ja tatsächlich auch um solche Geschichten, weiß ich nicht, zusammen in den Abgrund. So, ich zieh dich hoch und hau dir erstmal auf gut Deutsch gesagt aufs Maul und dann gucken wir mal, was aus dem Konflikt draus wird, auch wenn wir beiden gemeinsam untergehen. Hauptsache, ich habe dir gezeigt, wer hier der Größte ist. Das heißt, Konflikte bieten auch immer das Potenzial, ganz, ganz krasse Dynamiken anzunehmen und uns extremen Schaden zuzufügen. Und deswegen glauben wir, dass ein frühes Eingreifen auf jeden Fall entscheidend ist, um da entsprechend zu deeskalieren und um gemeinsam zu gucken, wo können da irgendwelche Lösungen sitzen. Ist jetzt eine Geschichte, hätte ich jetzt spontan gesagt, wäre jetzt gar nichts, wo ihr jetzt sagt, oh, das habe ich noch nie gewusst, dass man bei einem Konflikt mal irgendwie früh eingreifen sollte, um das Ganze zu deeskalieren, ist für mich jetzt eine völlige neue Erkenntnis. Die entscheidende Frage ist dann aber ja wieder, warum machen wir es dann nicht einfach? Wenn es so einfach ist und wenn es so klar ist, warum machen wir das nicht? Und wir glauben, dass wir gar keine Chance haben, dass Konflikte unvermeidbar sind, dass Konflikte zu unserem Alltag gehören, dass wir nicht durchs Leben gehen können, ohne unterschiedliche Werte, Ansichten, Ideen, Wünsche, Bedürfnisse zu haben. Es wird immer irgendwo Menschen geben, die das Ganze anders sehen und wenn es hinterher im schlimmsten Fall auch wir selbst sind. Und unser Gehirn, das ist wieder das Schöne, die gute alte Neurobiologie, unser gutes altes Gehirn, was jetzt wieder dafür sorgt, dass das Ganze nicht so einfach funktioniert. Das nimmt jetzt diese sozialen Bedrohungen genauso wahr wie körperliche Gefahr. Das heißt, wenn wir uns jetzt in so einem Konflikt angegriffen fühlen, dann denkt unser Gehirn sofort in zwei unterschiedlichen Kategorien. Erste Kategorie ist, ich gehe voll drauf, Boxhandschuhe an, in dem Kneipenbeispiel und draußen vor der Tür mal gucken, wer jetzt im Fitnessstudio fleißiger war. Und die zweite Variante ist, ich gucke, okay, ich gehe regelmäßig joggen, einen kurzen Sprint werde ich hinkriegen, das heißt, ich renne weg. Das sind so die beiden Optionen, Kampf oder Flucht. Und da versuchen wir jetzt irgendwo zwischen zu entscheiden. Und gleichzeitig sagt unser Kopf, in solchen Situationen brauchst du jetzt nicht zwingend Empathie. Und in solchen Situationen brauchst du jetzt auch nicht zwingend rationales Denken. Deswegen wird das häufig ein Stückchen runterreguliert. Und wir sind dann so in dieser Gewohnheit, in diesem Automatismus drin, dass wir Vollgas machen müssen und dass wir uns dann eine von diesen beiden Strategien aussuchen. Ob das Ganze jetzt immer clever ist und was man eventuell tun kann, werden wir jetzt im Laufe der nächsten Minuten uns gemeinsam angucken. Aber so die Dinge, die hier als Kern vielleicht stehen bleiben sollten, ist Konflikt gleich unterschiedliche Wahrnehmungen, Konflikt gleich unvermeidbar, Konflikte schon seit es Leben auf diesem Planeten gibt, mehrfach untersucht. relativ zügig mit Eskalationsmöglichkeiten verbunden und sie sind halt auch ein Stück weit unvermeidbar, weil unser Kopf uns da manchmal nicht rauslässt. Das wäre so neben dem Einstieg ein bisschen was, wo wir glauben, könnte für euch denkenswert sein, da immer mal wieder hinzuhören. Jetzt lass uns reinstarten. Du hast eben gesagt, David, Konflikte im privaten Umfeld haben für dich eine größere Herausforderung, weil da so ein bisschen das Emotionale stärker reinspielt, als es vielleicht irgendwo im Job der Fall ist. Lass uns damit doch mal starten. Vielleicht kannst du das Ganze noch mal so ein bisschen ausholen.
Ja, sehr gerne. Ich musste gerade noch mal währenddessen über das nachdenken, was du gerade gesagt hast. Fand ich auch wieder spannend, da ein bisschen was zu dem Hintergrund zu erfahren. Und ganz wichtig fand ich auch hier gerade einfach den neurobiologischen Hintergrund. Was macht unser Gehirn und wieso reagiert es so? Und wenn dann natürlich Teile unseres Frontalkortex irgendwie gelähmt werden und andere Teile aktiver werden, ist es ja auch verständlich, warum dann keine rationale Überlegung in so einem Konflikt oft möglich ist. Ja, einfach spannend. Ich finde es auch super spannend, was Fritz Glasl da immer wieder zu sagt, weil wir dazu dann ja, kommen wir bestimmt später auch nochmal, noch ein eigenes Modell entwickelt haben, die sogenannte Eskalationsspirale. Wie sind so Dynamiken? Und oft gehen die Leute ja davon aus, dass schon eine Meinungsverschiedenheit ein Konflikt ist. Da will ich auch ganz klar sagen, dass das aus unserer Sicht überhaupt nicht so ist, weil es braucht ja in unserer bunten Welt unterschiedliche Meinungen. Sobald man aber irgendwie einen Standpunkt einnimmt und sagt, meine Meinung ist die einzig wahre vorherrschende Meinung und ich fange jetzt an, den anderen, also mein Gegenüber, meinetwegen den Jens, davon zu überzeugen, dass das der absolut wahre Standpunkt ist, dann fangen die Konflikte ja erst an, interessant zu werden oder Potenzial zu bilden, dass sie so enden, wie wir es ja auch in der ganzen Welt sehen, egal auf welcher politischen Weltebene, Landesebene. Wir schauen, das 20. Jahrhundert ist ja auch geprägt von Konflikten und Konfliktherden, egal ob man jetzt Ukraine oder Nahost nimmt. Wenn die Großen aufeinandertreffen und der eine sagt, nur links ist das super und der andere sagt, aber ich würde gerne rechts rumgehen und der nächste sagt wieder, ich würde aber gern geradeaus gehen und keiner bereit ist, da irgendwie auf den anderen zuzukommen, hat das Ganze natürlich Potenzial zu eskalieren. Wie Jens ja eben schon sagte, finde ich die Variante für mich persönlich herausfordernder, sobald da so eine gigantische emotionale Kompetenz reinkommt. Wir wissen ja auch jetzt schon und sind gerade 23 Minuten drin, dass natürlich auch Konflikte etwas total Individuelles sind. Der eine kommt besser mit denen klar, der andere da, der andere sagt, oh, das ist immer meine Strategie. Das ist am Ende auch was komplett Individuelles, wie man damit umgeht und welchen Weg man wählt. Aber ganz klar zu sagen gilt, Konflikte lassen sich nicht vermeiden. Das ist einfach Gesetz, wie wir das in unserer der Menschlichkeit halt einfach mitbekommen haben. Ich finde gerade so in der Familie, Partnerschaft und in den verschiedensten Beziehungen, die man halt zwischenmenschlich hat, dass da Konflikte besonders häufig entstehen, weil man ja in diese ganze Sache, ich sag jetzt mal eine Partnerschaft oder eine Beziehung, ja mit einer Erwartungshaltung reingeht. Das hat man natürlich auf der Arbeit auch. Das ist meine Erwartungshaltung von meinem Job, meiner Arbeit an sich. Und die Arbeit stellt ja auch eine Erwartungshaltung an einen selbst, so wie die Partnerschaft. Jedoch ist diese emotionale Komponente von dem Punkt, dass man die Möglichkeit, das noch irgendwie durch eine andere Brille oder eine andere Sichtweise zu sehen, finde ich im Beziehungskontext viel schwieriger, weil sobald da eine emotionale Verletzung oder ein emotionaler Part dazukommt, wir, glaube ich, auch Sachen viel schneller falsch verstehen, viel schneller in den, wie man so schön sagt, falschen Hals bekommen. Es gibt das Vier-Ohren-Modell, das aufzeigt, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es überhaupt gibt, irgendwas zu hören, was das Gegenüber einem sagt. Und die Wahrscheinlichkeit ja meistens 1 zu 16 ist, dass man es auf jeden Fall falsch versteht. Also es ist ja eher so, dass das auf jeden Fall falsch ankommen wird, anstatt dass mein Gegenüber das richtig versteht. Und wenn dann noch so, ja, Emotionen dazu kommt, wie Liebe, wie Eifersucht, wie geliebt werden wollen und zu lieben und diese ganzen einzelnen Facetten, denke ich, wird das immer, immer schwerer, da wirklich irgendwie Zahlen, Daten, Fakten basiert in so einen Konflikt zu gehen. Und deswegen sage ich immer, ist es ja in einer Beziehung irgendwie viel, viel schwieriger, mit so einem Konflikt umzugehen, weil man das Gegenüber ja meistens auch besser kennt als seine Arbeitsplätze. Kollegen hat man ja zu seiner Frau, zu seinem Mann, zu seinen Eltern, zu Geschwistern, mit wem man auch immer diese private Beziehung führt, eine wesentlich intensivere Geschichte und Vergangenheit. Und dadurch ist man meistens auch nicht vorurteilsfrei oder handelt nicht komplett auf der Zahlen-Daten-Fakten-Ebene, weil mein Gehirn mir ja erzählt, beim letzten Konflikt hat die Person XY sich so verhalten, ich so, das macht derjenige ja schon immer so und. Und dieses ganze Konstrukt, glaube ich, macht es für mich persönlich wesentlich schwieriger zu durchsehen und sichtbar und da dann irgendwie auf einer Ebene zu bleiben, wo man sagt, okay, ich habe jetzt den und den Konflikt mit mir und du bist Beteiligter und dann ja auf einer Ebene von Zahlen, Daten, Fakten da eine Lösung zu finden. Also ich glaube, es ist viel mehr, dass da diese ganzen sozialen Prägungen in diesem Kontext mit einfließen. Das wäre jetzt so, warum das für mich irgendwie schwieriger erscheint. Jens, wie siehst du das?
Ja, du bist ja da viel eher auf dieser Beziehungsebene, die du auch ausgemacht hast oder beschrieben hast. Dieses Vier-Ohren-Modell, vielleicht ein Satz für diejenigen, die es nicht kennen, von dem Friedemann Schulz von Thun sagt, Botschaften können auf einer Sachebene, auf einer Beziehungsebene, auf einer Appellebene und auf einer Selbstoffenbarungsebene weitergegeben werden. Und ich als Empfänger entscheide, auf welcher Ebene ich das Ganze weitergebe. Und genauso entscheide ich als Empfänger, wie ich das Ganze für mich aufnehme. Und ihr kennt vielleicht alle dieses Sender-Empfänger-Problem, von dem manchmal gesprochen wird. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Wir können aber festhalten, glaube ich, dass privat halt diese Beziehungsebene eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und was ich auch immer extrem faszinierend finde, an die Menschen, die uns privat im Leben begleiten, haben wir ja tatsächlich auch die allerhöchsten Erwartungen. Wenn jetzt ein Kollege mal einen Fehler macht, dann sage ich, ja gut, kann passieren, lirum larum, ist halt so. Wenn jetzt aber zum Beispiel meine Verlobte einen Fehler macht, sage ich, ja Alter, du kennst mich doch jetzt mittlerweile seit x Jahren, warum hast du jetzt gerade das so und so gemacht, das müsstest du doch eigentlich viel, viel besser wissen. Und dann sind wir gar nicht mehr bei der Sache, sondern wir sind sofort dabei, dass der Konflikt eigentlich auf eine ganze Person übertragen wird. Ich habe meine enttäuschten Erwartungen. Ich habe irgendetwas, was ich vielleicht niemals offensiv angesprochen habe, was jetzt trotzdem verletzt wurde. Eine Grenze, die nicht respektiert wurde oder. Das heißt, ich kann das auch nur noch mal unterschreiben. Diese Emotionen, die wir da drin haben, die sind auf jeden Fall eine Geschichte, die wir jetzt in Organisationen tatsächlich gar nicht haben. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, oh, David zeigt auf, da hat er noch eine Ergänzung, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen. Dann pass mal auf, damit wir hier keinen Konflikt haben. David, darfst du direkt raushauen.
Danke, mein Lieber. Ja, da wir ja noch nicht mit Bild aufnehmen, sondern nur Ton und natürlich ihr uns bald dann auch live dabei sehen könnt, wie wir hier rumsitzen und die Themen durchdenken. Nein, mir kam nur gerade noch ein Gedanke, den ich doch unbedingt noch ansprechen wollte. Was ich glaube, weswegen Konflikte auch immer so schnell entstehen oder für uns sich so schwer strukturieren lassen und wir ja im Regelfall, egal ob wir jetzt derjenige sind, der Konflikte sucht oder der sie vermeidet, schwer damit umgehen können, ist, weil wir es nicht beigebracht kriegen. Ich glaube, ein ganz großes Thema ist, dass wir halt Konfliktmanagement, Umgang mit Konflikten oder wie wir auch gerne sagen, eine gute Streitkultur ja nicht vermittelt bekommen. Also auch in der Schule, wo das ja eigentlich schon ein ganzes Fach einnehmen könnte, epochenweise, weil sich Konflikte halt nicht vermeiden lassen. Die gab es schon früher, als wir noch Holzkeulen in der Hand hatten und in Höhlen gelebt haben. Und dann sah das Essen halt leckerer aus oder das Weibchen oder was auch immer. Und dann gab es Doc Doc mit der Keule einen auf die Rübe. Wir haben diesen Umgang damit nie gelernt. Deswegen sind wir viel zu schnell persönlich verletzt und ja, haben meistens keine wirkliche strukturierte Antwort darauf, wie können wir denn jetzt mit Konflikten umgehen, so dass sie weder irgendwas kaputt machen, sondern vielmehr uns eine Möglichkeit eröffnen, etwas über uns und den anderen und das Leben an sich zu lernen. Weil eigentlich ist ja ein Konflikt immer nur zwei unterschiedliche Standpunkte oder zwei unterschiedliche Sichtweisen, die aufeinandertreffen. Und das ist ja eigentlich immer genau die Möglichkeit, in der man was Neues lernen könnte. Weil man sagt, okay, wenn ich mich jetzt mal darauf einlasse, wie sieht der Jens denn gerade die Welt? Durch was für eine Brille guckt er denn gerade da drauf? Man ja wieder die Möglichkeit hat, was Neues dazu zu lernen und mal einen anderen Standpunkt, einen anderen Blickwinkel durch eine andere Brille zu schauen. Und ja, da wir das irgendwie gesellschaftlich gar nicht beigebracht kriegen, vielleicht wenn wir ein gutes Elternhaus haben und die sagen uns, ist eine gute Streitkultur wichtig, ist aber auch in den seltensten Fällen so, weil es, glaube ich, in keiner Generation den hohen Stellenwert gab, vielleicht noch irgendwo früher, wo offiziell Debatten gemacht wurden und man sich Wortgefechte geliefert hat. Ja, sondern das immer eher in so einem Überzeugungskampf endet und gerade auch in diesem persönlichen Umfeld und dem privaten, dass man denkt, ja, okay, warum versteht der andere mich denn nicht? Ja, aber ich habe ja vielleicht auch noch nicht mal versucht, den anderen zu verstehen und seinen Standpunkt einzunehmen und seine Brille und ihn zu verstehen durch seine Prägung, durch sein soziales Umfeld. Warum fühlt oder denkt oder sieht er gerade das, was er da kundtut? Und das wollte ich unbedingt noch dranfügen, weil das ist, glaube ich, für mich so, das ist so der Punkt, weswegen das so oft nicht funktioniert, weil eigentlich müsste ja ein Konflikt nichts Schlimmes sein, sondern eigentlich nur die Möglichkeit, den anderen oder das Leben, die Welt, nenn es wie du möchtest, besser zu verstehen.
Und dann wäre das Leben tatsächlich einfach und an vielen Stellen wunderschön. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt auch so maximal banal, aber letztendlich ist das halt ein Riesenschlüssel für den Umgang mit Konflikten. Und da kann ich jetzt für mich sprechen. Das klappt natürlich nicht immer 100%. Gerade im privaten Umfeld erwischst du dich trotzdem 10-mal pro Woche dabei, wie du denkst, was für eine Scheiße, warum hat denn der oder diejenige das jetzt nicht so gemacht, wie ich das gerne gehabt hätte? Und auch manchmal im Job, wo man dann denkt, ah, ich habe das schon theoretisch verstanden, dass wir jetzt zwei Standpunkte haben, aber irgendwie habe ich gerade trotzdem Bock, auch mich zu streiten. Das kann es ja auch manchmal geben, aber diese bewusste Wahrnehmung und dieses, der andere hat ja zu keiner Sekunde mich angegriffen oder mich verletzt oder sonst irgendwas gemacht, sondern der hat einfach nur andere Blickwinkel oder eine andere Perspektive auf diese Welt und das ist es so. Lass drüber sprechen und gucken, was die Lösung ist. Wäre halt cool. Aber irgendwie gibt es dann trotzdem diese inneren Antriebe, ich muss ihn überzeugen, das geht nicht, der meint gar nicht nur die Sache und der meint mich. Da sind wir auch jetzt schon mitten in der Schlüsselthematik, weil wir glauben halt, dass eine gute Selbststeuerung ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel ist, um mit diesen Konflikten beruflich und privat umzugehen. Ich würde vorher, bevor du da vielleicht noch ein paar Sachen einfach zu dieser Selbststeuerungsthematik sagen kannst, weil du da ja schon gerade mit reingestiegen bist, nochmal einmal kurz 5 Minuten für den Unternehmenskontext mit einschieben wollen, weil ich das tatsächlich in Konflikten auch, oder eher in Konflikten, Konflikte in Unternehmen, das war das, was ich versucht habe, mir dahin zu stottern, relativ wichtig finde, denn letztendlich das, was fürs Private gilt, gilt auch fürs Unternehmen. Es gibt kein Unternehmen, keine Organisation, kein Team auf diesem Planeten, wo es keine Konflikte gibt und diese Konflikte sind keine Ausnahme, sondern diese Konflikte ist Normalität.
Und deswegen, und ja auch unser täglich Brot im Job, dass wir da ja viel mit den Unternehmen zu tun haben, mehr als dass wir jetzt Einzelcoaching mit Problemen oder Konfliktsituationen haben, sondern ja viel mehr gerade in diesem Unternehmenskontext. Wenn Abteilungen nicht mehr miteinander reden, ganze Organisationen in einem Change-Prozess irgendwie die Kurve nicht kriegen und sich da die Fronten verhirten. Insofern auf jeden Fall nochmal zu der Phrase, die wir heute einfach ein paar Mal benutzt haben, Leihen los, Jens. Nimm uns mit in das Unternehmensumfeld. Und ich brauche noch so eine kleine Maschine, wo ich immer so Zwischendinger, wo ich dann mal so einen Trommelwirbel machen kann oder so eine applaudierende Menge. Vielleicht ballern wir so ein paar Sachen da immer und sowas rein.
Ja, das gibt es. Genauso bräuchten wir eigentlich so ein Phrasenschwein. Aber die Herausforderung ist, wir sind für beides aktuell halt einfach zu geizig. So, da wollen wir auch mal ehrlich sein, zu geizig in die Investition zu gehen. Wir machen das einfach mit unserer Stimme. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Also, Konflikte in der Organisationsrealität sind vorhanden. Und wenn man mit Unternehmen spricht, man hört da immer häufiger so, wir wollen eine gute Fehlerkultur. Da, ich bin jetzt so ein bisschen schwarz-weiß-denkerisch unterwegs, ist mir aber egal. Eine gute Fehlerkultur ist häufig dann cool, bis der erste Fehler entsteht. Dann wird sich nochmal überlegt, ob das mit der Fehlerkultur tatsächlich auch so gut funktioniert. Und am besten finde ich, da weiß man eigentlich schon, dass das Ding kurz davor ist, gegen die Wand zu fahren, wenn Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte oder wer auch immer sagt, nee, bei uns, nee, keine Konflikte. Nee, bei uns gibt es auf jeden Fall keine Konflikte. Haben wir nachgeguckt, haben wir nicht. Bei uns ist alles völlig tiefenentspannt, weil man dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% weiß, wenn ich jetzt in den Aufenthaltsraum gehe, in die Kaffeeküche, in die Kantine oder auch digital in das nächste Teams-Meeting, in den digitalen Kaffee, was immer es für Angebote gibt, da ist dann Feuer frei. Da ist dann auf jeden Fall Feuer frei, weil wenn die Konflikte, gibt ja auch dieses Eisbergmodell, das bezieht sich jetzt zwar nicht zwingend darauf, aber das sagt halt, so ein paar Prozent sehe ich über der Oberfläche und die restlichen 95% sehe ich darunter. Und wenn ich über der Oberfläche Konflikte nicht sehe, dann weiß ich, dass es darunter auf jeden Fall maximal abgeht. Flurgespräche, Lagerbildung, Krüppchenbildung, Lästern, Mobbing, was immer man da findet, weil wenn ich keinen Kanal habe, um das Ganze nach außen hin rauszulassen, diese Konflikte, dann muss ich das Ganze feuerfrei nach innen schießen, um dann nicht irgendwann selber dran kaputt zu gehen. Und dann ist es halt so, dass man sich häufig solche Sachen nutzt, um Dampf abzulassen. Das hat dann den entscheidenden Vorteil, Achtung, Ironie, dass exakt niemals irgendetwas gelöst wird, dass das Ganze niemals vorangeht und dass das Ganze auch nicht dazu führt, dass diese Fehlerkultur in irgendeiner Art und Weise verbessert wird. Und das bremst dann auch ganz klar die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, weil wir haben jetzt mehrfach gesagt, ohne Konflikte keine Entwicklung. Und wenn ich die Konflikte nur destruktiv nach innen kläre und nie nach außen, dann habe ich de facto auch keine Entwicklung. Und deswegen sagen wir immer, Konflikte und eine offene Konfliktkultur sind eigentlich eine unternehmerische Pflicht. Die muss es geben und die müssen gefordert werden. Und eigentlich müsste es auch direkt im Arbeitsvertrag stehen, dass ich Konflikte offen austrage, weil das für mich auch eine ganz klare Pflicht als Mitarbeiter ist, das anzusprechen, weil nur dadurch Entwicklung entsteht und Entwicklung ist halt ein Job. So, jetzt mal wirklich ganz auf den Punkt gebracht, Freiwalds-Rant des Tages zum Thema Konflikte in Unternehmen. Wir könnten da jetzt auch noch viel, viel mehr drüber sagen. Aber ich glaube, also ich will jetzt noch, ich bin noch ganz weit weg davon abzumoderieren, aber ich habe im Blut, dass das Thema auf jeden Fall zwei Folgen ausmachen kann. Da bin ich relativ zuversichtlich, weil es halt ein sehr großes Themengebiet ist. Und deswegen will ich jetzt mal noch nicht weiter in Konfliktarten und Co. einsteigen, weil ich glaube, da geht perspektivisch noch was. Aber mir ist wichtig, dass das wirklich dieser, wie heißt es auf Neudeutsch, wir brauchen einen Mindset-Shift in die Richtung, dass
Genau.
Konflikte, ja. Perspektiv wechseln kann jeder, aber ein Mindset-Shift, so, das ist es an
Das
der
ist das
Stelle.
Neue. Okay.
So, ja. Und den brauchen wir halt in die Richtung, dass es meine Aufgabe ist, Konflikte offen auszutragen. Nicht destruktiv, wie man das Ganze konstruktiv machen kann, kommen wir nachher bestimmt auch noch mal kurz zu, aber das halt offen auszutragen. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du da noch was zu sagen willst oder ob du direkt in den Selbststeuerungsbereich einsteigst, denn beides wäre für mich fein.
Das ist wunderbar, herzlichen Dank. Nee, gebe ich dir auch vollkommen recht. Sollten wir eine Doppelfolge machen in irgendeiner Art und Weise, weil ich glaube, das ist auch das Thema Konflikte ist ja auch so ein vielschichtiges Thema, weil ja ganz viel Kommunikationsaspekte, aber zum Beispiel auch das Themenfeld Konstruktivismus und damit einfließt. Und um Konflikte in seiner Gänze verstehen zu können, braucht es ja eigentlich auch den Hintergrund. Den Hintergrund, den wir liefern durch neurobiologische Einsichten. Was macht unser Gehirn eigentlich? Aber okay, warum ist es denn manchmal wichtig, den Standpunkt von jemand anderem zu verstehen und ernst gemeint und ehrlich zu hinterfragen? Wie funktioniert, dazu muss man dann ja wissen, wie funktioniert das eigentlich, dass der sich den Standpunkt bildet? Okay, durch sein soziales Umfeld, durch seine Sozialisierung, soziale Prägung, die er erlebt hat und. Und das ist ja wieder ein Themenfeld wie der Konstruktivismus. Jeder von uns konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit, die eigene Realität und die ganz eigene Sicht auf die Dinge. Also nicht so ist es, sondern immer nur so ist es in meiner Welt. Jeder von uns trägt ja einen kleinen Kosmos, wie wir ja in anderen Folgen auch schon besprochen und eingehend thematisiert haben, trägt ja jeder von uns einen eigenen Kosmos mit sich rum. Sein eigenes kleines Universum, wie das Ganze abläuft. Und deswegen würde ich als allererstes schon mal in den Raum werfen, eine von den Schlüsselkompetenzen, die man in Konfliktsituationen haben sollte, ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, dass man wirklich vom Herzen spricht. Jens hat, ihr habt es jetzt wieder nicht gesehen, jetzt an meiner Seite, Jens hat eine Wortmeldung. Herr Freiwald, bitteschön.
Ja, ich habe hier gerade der lebende Live-Podcast. Wir hatten es beim letzten Mal schon, wo wir Regie-Themen besprochen haben, während wir auf Aufnahme gedrückt haben. Ich habe gerade die verrückte Idee gehabt, dass wir heute ja nochmal schauen können, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Einmal, wenn ich Konflikte nicht offen anspreche, was hat das für Konsequenzen? Und
ja, okay.
wenn ich voll reingehe, was hat das vielleicht auch für Konsequenzen? Also uns das Ganze nochmal ein bisschen bewusst zu machen. Und dann als nächste Idee zu gucken, wie kann ich das Ganze lösen in Folge 2? Dass wir es tatsächlich als Doppelfolge machen, dass wir so in die Bereiche reingehen, welche Kompetenzen braucht es, was kann ich tun, dass wir das beim nächsten Mal machen und dass wir heute nochmal so ein bisschen den Blick drauf richten, welche Konsequenzen könnte das haben.
Finde ich super, mein Lieber. In diesem Sinne machen wir so. Habe ich direkt verstanden. Ihr seht auch in unserem Podcast eines unserer größten Steckenpferde. Heute nennt man es Agilität, die Beweglichkeit oder die prozessabhängige Vorgehensweise. So machen wir auch unsere Seminare, wenn wir währenddessen merken, der Faden, den wir uns eben so schön gesponnen haben und als roten Faden dahingelegt haben, sind wir auch die Ersten, die den dann völlig über den Haufen schmeißen. Und da wart ihr jetzt gerade live dabei, wie das dann funktioniert. Einer hat auf einmal die Idee, den Gedanken. Insofern starten wir doch da voll rein. Ich würde jetzt einfach mal mit meinen Gedanken anfangen. Was kann denn da so schlecht sein, wenn man das alles nur in sich hereinfrisst? Jeder hat dazu jetzt bestimmt 10.000 Situationen, wo man mit Bauchschmerzen nach Hause gegangen ist, weil man sich gedacht hat, hätte ich das mal noch klar angesprochen. Hätte ich da mal zu mir gestanden, hätte ich da mal meine Sicht geteilt und nicht nur Ja und Amen gesagt. Also ganz klar ist, dass ja unser Geist auch den Körper steuert und Konflikte ja erstmal im Geist entstehen, also in unserem Kopf und dann aber auch ganz schnell körperlich werden können. Wenn wir die Sachen nur in uns reinfressen, wenn wir das nicht aussprechen, wird es irgendwann eine körperliche Reaktion dazu geben. Psychosomatik war bestimmt für viele oder fast jeden schon mal ein Wort, das er gehört hat, ist die körperliche Auswirkung von psychischem Stress auf den Körper. Also etwas, was im Kopf anfängt und irgendwann zu Bauchschmerzen, Zahnschmerzen, welcher Art und welche Ausdrucksweise auch immer führt, würde ich sagen, ist eins der Risiken und größten Risiken, die man wirklich immer beachten sollte, das gesundheitliche Thema, was daraus resultieren kann, wenn Konflikte nicht offen angesprochen werden und dadurch eine Lösung oder Möglichkeit erleben, geklärt zu werden, sondern man sie einfach in sich hineinfrisst. Dann ja, gibt das den bekannten Kloß im Bauch und irgendwann wird es gesundheitsschädlich. Ich glaube, das ist auch ein Punkt für Burnout, dass unausgesprochene Konflikte, egal ob auf Arbeitsebene oder auf Beziehungsebene, wirklich zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ohne da jetzt in irgendein Thema zu tief einzusteigen, führen können, wenn man diese ganzen Päckchen, egal ob mit Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Frau, dem Chef, wem auch immer, diese Sachen nur in sich hineinfrisst und denkt, man könnte sie mit sich ausmachen, ohne das Päckchen mal an den eigentlichen Adressanten abzugeben. Das würde ich sagen, ist, glaube ich, so das größte Risiko, was ich jetzt sehe bei der Nummer, was passiert, wenn ich das nur in mich hereinfresse. Jens, wie siehst du das denn, wenn man jetzt in jeder kleinsten Botschaft, in jedem kleinsten Feedback dahin absolute Potenzial für die Eskalation sieht, dann würden wir auch in der nächsten Folge euch mal die Eskalationsspirale von Quest Team, die Potenzialentwickler, vorstellen. Ein sehr gutes Modell, was das immer schön veranschaulicht. Was wäre denn die Risiken, wenn man immer dem Weg folgen würde? Aus dem Konflikt machen wir jetzt ein wirkliches Kriegsszenario.
Ich würde ja im Zweifel erstmal gar nicht mehr offen durchs Leben gehen, weil ich ja überall nur noch gucken würde, wo habe ich unterschiedliche Konflikte, die ich dann irgendwo benennen kann, benennen muss, benennen will. Und ich glaube, sofern ich bei allem, was irgendwie im Leben auf mich einprasselt, nur noch einen Angriff sehe, bin ich ja auch gar nicht mehr für diese neuen offenen Denkweisen mehr verfügbar. Das heißt, das Erste, was ich da auf jeden Fall sehen würde, ist wahrscheinlich dumm sterben, weil ich nur noch versuche zu kämpfen und nicht mehr versuche, irgendwelche Lösungen für meine Probleme, Herausforderungen und wo zu finden. Das Zweite, wir haben das ja festgehalten, dass Konflikte häufig mit anderen Menschen kommen. Und irgendwo gab es mal die These, ich fand das als Gedankenspiel total verrückt, wenn wir alleine auf diesem Planeten existieren würden, also wenn es nichts anderes gäbe außer uns, dann hätten wir auch keine Konflikte mehr, weil wir wüssten ja gar nicht, dass unterschiedliche Meinungen, Standpunkte oder was auch immer überhaupt erstmal existieren könnten. Und ich glaube, wenn ich jetzt in jedem Konflikt anfange, das Gegenüber als Angriffsfläche zu sehen, werde ich diese Erfahrung auch irgendwann wieder haben, weil ich glaube, wir werden relativ schnell vereinsamen. Weil so ein Stück weit menschliches Miteinander ja auch erfordert, dass wir auf unser Gegenüber eingehen, unser Gegenüber ernst nehmen und unser Gegenüber auch mit seinen Ansichten schätzen, kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn wir das nicht mehr tun und nur noch Vollgas geben, dass wir dann entsprechend in den Einsamkeitsstrudel geraten, ja, weil keiner mehr Bock drauf hat, irgendwie Zeit mit uns zu verbringen. Man kennt das ja, wir alle kennen irgendwie, wenn wir jetzt an unser Umfeld denken, cholerische Menschen, beruflich, privat, wie auch immer. Und wenn es nur der Berliner ist, der aus dem Auto geschrien hat, weiß ich nicht, lass mich in Ruhe, weil er generell aggressiv war. Also irgendwo kennen wir Leute, ich habe Berlin, du guckst gerade so irritiert, weil in Berlin viele aggressive Autofahrer sein sollten. Deswegen hatte ich das als Beispiel genommen. Also kennen wir, das heißt, ich bin relativ einsam. Und das Dritte, was ich irgendwo auch sehe, ist, dass wir ebenfalls krank werden, weil ja fairerweise der Kanal immer offen ist und wenn ich permanent wütend bin, habe ich halt auch große Herausforderungen, dass das Ganze dann auch irgendwann auf den Körper eingeht. Das heißt, grundsätzlich bei diesen Konflikten, das kann man so ein bisschen sehen, jetzt kommt noch mal einmal der Fachfreiwald, gibt es ja so interpersonale Dinge, die man spüren kann, also Dinge in mir selbst, das ist dieses Gesundheitsthema, Bauchschmerzen, Grübelgedanken, was es immer dann auch gibt. Dann gibt es auch diese interpersonalen Signale, also die jetzt zwischen zwei Menschen irgendwo existieren. Das ist das mit dem, weiß ich nicht, Schreien oder nicht mehr miteinander sprechen, sich aus dem Weg gehen, wie auch immer. Und dann gibt es ja auch noch so Signale unter bestimmten Gruppen. Das heißt, dass man dann merkt, dass ganze Abteilungen im Unternehmen nicht mehr miteinander sprechen, dass Freundeskreise in zwei Lager aufgespalten werden. Also diese Signale von, ich gehe so mit Konflikten um, wie man es eigentlich nicht tun sollte, können schon extremst weitreichende Konsequenzen haben für mich selber, aber auch für mein Umfeld. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt, also egal in welches Schwarz-Weiß denken, ich habe da ja schon mal so ein bisschen mit angefangen, als ich über diesen Organisationskontext gesprochen habe, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es ja auch eine Pflicht, die Sache offen anzusprechen, weil ich kann ja so irgendwie nur draus lernen. Siehst du das auch so? Oder würdest du sagen, das ist halt irgendwie ein bisschen viel?
Sehe ich auf jeden Fall auch so, Jens, gute Frage. Denn wie wir ja eben gesagt haben, steckt ja auch in jedem Konflikt, solange er noch kein ausgehärteter ist, schauen wir an anderem Punkt nochmal drauf, welche Phasen gibt es da, welche Stufen unserer Meinung, sondern ein anfänglicher Konflikt ist ja erstmal nur eine Meinungsverschiedenheit und die birgt ja, wie wir schon eingehend gesagt haben, immer die große Möglichkeit von neuen Ideen und neuen Potenzialen. Insofern sage ich ganz klar, Jens, 100% unterschreibe ich dir, dass das unausgetragene Konflikte ja die Ideenfindung im Unternehmen nicht nur erschweren, sondern ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch unmöglich machen. Denn wenn man das Gefühl hat, dass man mit seiner Idee da keinen Beitrag leisten kann und das dann zu einem Konflikt führt, man dann ja auch irgendwann einfach zumacht und dann das ganze Potenzial von Kreativität, von neuen Ideen und allem im Keim erstickt.
Und das finde ich total spannend, weil während das Ganze im Privaten ja auch schon Auswirkungen hat, vielleicht will ich das Private jetzt auch doch gar nicht so runterspielen, aber bei Unternehmen macht das dann ja wirklich ganz, ganz viel in Sachen nicht ermöglichter Entwicklung. Plus, das klaut ja auch eine immense Arbeitszeit tatsächlich. Wenn ich jeden Tag 1,5 Stunden zusammen mit 3 Kollegen in der Kaffeeküche lästere über XYZ, habe ich halt die Herausforderung, dass das irgendwie ein Arbeitstag war, der dann da wegdiskutiert wurde. Und einen Arbeitstag zu bezahlen als Unternehmer für Mitarbeiter, die erzählen, wie schlecht alles läuft, finde ich, ist schon eine ganz spannende Geschichte. Und deswegen sagen wir auch immer, eine gesunde Konfliktkultur muss im unternehmerischen Alltag und natürlich auch im privaten Alltag irgendwie komplett selbstverständlich sein. Und vielleicht noch ein Satz zu dieser Spirale, dass wir da nochmal 2 Worte drüber verlieren, weil wir jetzt ja mehrfach gesagt haben, es macht Sinn, das direkt am Anfang anzusprechen. Und so wie der Friedrich Glasel ja gesagt hat, am Anfang hat man immer noch die Chance, Lösungen zu finden. Welche Lösungen? Nächste Folge, damit wir hier einen schönen Cliffhanger drin haben. Aber es wird halt zunehmend schwieriger, weil am Anfang ist es eine leichte Spannung und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ja eben wie eine Spirale, wie eine Treppe, wie auch immer, die sich dann nach oben hinweg eskaliert. Ich kriege einen Standpunkt, ich fange an zu diskutieren, wir haben Verhärtungen mit drin. Ich versuche dann plötzlich den anderen zu überzeugen. Ich versuche mit dem anderen drum zu kämpfen. Manchmal kennt ihr vielleicht auch, suche ich mir dann einen Dritten. So, boah, Peter, findest du nicht auch, dass der David irgendwie ein richtiger Idiot ist? Sag mal, siehst du das auch so? Ja, nein, vielleicht, um das Ganze dann nochmal auf eine breitere Basis zu stellen. Man fängt dann an, ja, auch hinter dem Rücken in einer gewissen Schärfe zu sprechen. David, der Idiot, der hat es halt einfach noch nicht verstanden. Tut mir leid. Also ist halt jemand, der da wirklich noch nicht richtig unterwegs ist. Und dann geht das irgendwann so weit. Boah, David, sieh mal zu jetzt, dass das Ganze geklärt wird. Ansonsten schwöre ich dir, kriegst du eine Abmahnung. Oder ansonsten schwöre ich dir, beschwere ich mich bei unserem Chef. Bis dann halt irgendwann das Ganze so weit ist, dass ich, weiß ich nicht, David in sein Butterbrotsbox, ja, keine Ahnung, es gab doch mal irgendwo dieses Unternehmen, wo tatsächlich da einer Schwermetalle irgendwie ins Brot gemacht hat, um zu gucken, wie seine Kollegen krank werden. Also das wäre dann so der absolute Endgegner, dass ich dann irgendwann riskiere, David zu vergiften oder die Reifen manipuliere oder sowas, weil das Ganze dann in unserem Kopf nur noch in Richtung Fanatismus abdriftet und ich David gar nicht mehr wirklich als Mensch sehen kann. Und das wollen wir so ein bisschen vermeiden, dass sich Konflikte in diese Spirale dreht, denn sie haben, wie gesagt, viel, viel Gutes. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, heute ist auch so roter Faden irgendwie so halb zu erkennen, aber auch das muss es mal geben. Denkenswert, der Podcast mit einem halben roten Faden. Sind wir mittendrin statt nur dabei in Richtung Ende. Und jetzt ist so die Geschichte, weil wir jetzt ja keine Lösung und so weiter, das kommt in der nächsten Folge. kann jeder einfach nochmal seinen Eindruck schildern. Ich würde gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, vielleicht bevor wir abmoderieren. Gibt es noch was, David, was du loswerden willst?
Nee, also eigentlich, da das ja jetzt ein Zweiteiler wird, finde ich, machen wir heute mal nicht den ganz klassischen Abgang, außer das gute Ende mit Jens, guter, schlechter Verabschiedung, da man ja noch kein genaues Fazit ziehen kann heute. Wir haben uns ein bisschen dem Thema Konflikte genähert. Wir haben geguckt, wo kommt's her? Was macht das mit uns? Welche Konflikte haben wir jetzt mal auf beruflich und privat begrenzt? Haben mal einfließen lassen, dass es natürlich auch zwischenmenschliche Konflikte und Konflikte mit einem selbst gibt. Und haben uns verschiedene Vor- und Nachteile angeguckt, haben uns mal angeschaut, was das Ganze für Risiken birgt, haben immer wieder unsere Meinung einfließen lassen. Und ganz gespannt bin ich dann auch auf die nächste Folge, da ich jetzt schon ganz viele Ideen im Kopf hätte, die ich gerne unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte, wie man denn da umgeht. Und ja, das mal soweit, mein Lieber. Ich würde da eine knackige Abmoderation draus machen und das Ganze losschießen.
Dann kommen jetzt noch meine drei Gedanken. Neben dem Ursprung finde ich heute ganz besonders wichtig, sich zu verdeutlichen, was diese Konflikte bei uns im Kopf tatsächlich ausmacht, weil das für mich ein sehr, sehr großer Schlüssel ist, zu verstehen, vieles von den Dingen und von diesen Perspektiven passiert irgendwie bei uns drin. Und ich finde wirklich diesen Gedankengang, Konflikte nicht immer nur als Verteuflungsgeschichte zu sehen, wo man jetzt sich wegducken oder hinterherlaufen muss, sondern das Ganze wirklich als Chance zu sehen für den Neuanfang. Das wird auch so ein bisschen der Tenor beim nächsten Mal sein. Heute haben wir die Basis dafür gelegt. Beim nächsten Mal schauen wir, dass wir das Ganze rund ziehen. Und jetzt würde ich mich verabschieden und sagen, hört gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, eine neue Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Folgt uns bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns ein Like auf Social Media. Und last but not least, für euch alle, macht es gut, ich mache es besser. Bis denn.
Tschüss. In diesem Sinne. Ciao, Jens.